Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
50 Jahre 68, Jugendrevolte und Studentenproteste in Deutschland und in vielen anderen Ländern dieser Welt. Aufbruch und Hoffnung darauf, dass alles anders wird, freier und toleranter. Das war unser Thema in dieser Woche in SWR 1 Leute. Und zu Gast war ein Mann, der sich als Historiker intensiv mit 68 beschäftigt hat, Professor Norbert Frey.
68 war vieles schon in Bewegung, was mehr Demokratie nach Deutschland gebracht hat, auch wenn es erst im Jahr danach von Willy Brandt in seiner Regierungserklärung genau auf diesen Punkt gebracht worden ist. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Insofern ist 68 in einer gewissen Weise auch Ausdruck dieser Veränderungsbereitschaft in der Gesellschaft. Und in der Tat, in diesen Jahren, Jürgen Habermas hat von der Fundamentalliberalisierung gesprochen, die ist in diesen Jahren eben auch durch diese Protestbewegung befördert worden. Durch 68 und um 68 herum ist diese von außen 1945, 1949 gestiftete Demokratie noch einmal neu begründet worden.
Kommt noch was anderes dazu, dass in diesem so autoritätsgläubigen Deutschland mit all den furchtbaren Dingen, die da zwischen 33 und 45 passiert sind, dass sich so eine natürliche Grundskepsis gegenüber Hierarchien etabliert hat in diesem Land?
Ganz sicher ist sozusagen das Antiautoritäre der antiautoritären Bewegung, so hat sie sich ja selbst verstanden, ein wichtiger Punkt, der sich übrigens dann in der Gesamtbreite der Gesellschaft abzeichnet. Und in diesem Sinn hat auch eben Jürgen Habermas einmal auf die Frage, was von 68 geblieben sei, insbesondere im bürgerlich-konservativen Lager, gesagt, Rita Süssmuth. Was damit gemeint war, ist ein grundlegend veränderter Konservatismus eben auch. Und ich würde noch ein Stück weiter gehen. In der, was wir heute gerne Zivilgesellschaft nennen, hat sich so vieles durch 68 und um 68 herum geändert, dass eben Männer heute klaglos alleine das Kind im Kinderwagen spazieren fahren. Und das ist eine Entwicklung, die eben in den späten 60er Jahren begonnen hat.
Was ist die größte Niederlage von 68? Dass der Kapitalismus unangefochten regiert und der Sozialismus mausetot ist?
Dieser Sozialismus, der da mausetot ist, das wollte jedenfalls um 68, das wollten die damals nicht. Späterhin gab es Gruppen, die das genau auch wollten, das ist richtig. Viele haben sich eine Zeit lang als politisch total gescheitert gesehen. Das kann man, glaube ich, nur sagen, wenn man einen sehr engen Begriff des Politischen hat. Ich würde sagen, in einem weiteren kulturell gesehenen politischen Begriff ist 68 eben doch sehr folgenreich gewesen. Das sieht man ja auch schon darin und daran, dass insbesondere jetzt auf Seiten der Rechten von der AfD immer wieder davon die Rede ist, man will dieses rot-grün 68 versiffte Deutschland überwinden.
Als wir über 50 Jahre 68 gesprochen haben, ging es im Fall Frey auch um die Erinnerungen eines damals 13 Jahre alten Jungen.
Ich ging damals in Frankfurt zur Schule und kann mich noch genau erinnern, im Frühjahr 1968 kamen einmal die Großen, also die Studenten, an unsere Schule und luden uns ein, holten uns ab zu einer Demonstration. Da ging es über die Eschersheimer Landstraße. Und das war für 13-Jährige doch ein sehr erhebendes Gefühl, mitten am helllichten Vormittag mit dem Blick des Schulrektors, der ohnmächtig war, im Hintergrund sich vorzustellen, jetzt sind wir 2 Stunden oder 3 beim Demonstrieren und nicht in der Schule. Also das
heißt,
war eine tolle Idee.
Das heißt, Sache. Es war für Sie durchaus auch was Faszinierendes damals für Sie als 13 Jahre alten Schüler?
Na klar, man kriegte mit, dass da ein neuer Geist durch das Land wehte und dass viele Dinge in Frage gestellt werden und wurden. Und Das haben wir ja auf unsere Weise dann auch versucht. Also so ein klein bisschen Widerständigkeit gegenüber Autoritäten zu produzieren, auch wenn man noch nicht in der großen Politik vielleicht sich besonders gut auskannte. Wobei ich selber sagen muss, ich habe mich sehr früh für Politik interessiert und schon natürlich so Sachen wie den Vietnamkrieg und viele anderes, was in dieser Zeit los war, natürlich mitbekommen und dann auch entsprechend darauf reagiert.
Und Sie haben dann auch als Historiker sich ja intensiv mit dieser Zeit beschäftigt. Gab es abgesehen von dieser Episode als 13-Jähriger noch eine andere Initialzündung für Sie?
Zum einen war das Projekt, das ich da gemacht habe, Teil einer deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert oder eigentlich einer internationalen Geschichte im 20. Jahrhundert, die wir gemacht haben, nannte sich 20 Tage im 20. Jahrhundert. Und da habe ich eben diesen Band über 68 übernommen, weil es uns ganz klar darum ging, also meinen Mitherausgeberkollegen und mir, die Geschichte des 20. Jahrhunderts so aus einer internationalen Perspektive in den Blick zu nehmen und deswegen auch dieses deutsche 68 in seinem internationalen Kontext zu sehen.
Ja, ist 68 eigentlich eine auserzählte Geschichte inzwischen oder gibt es da noch blinde Flecken?
Eine interessante Frage. Mein Buch ist ja zuerst vor 10 Jahren erschienen, also zum 40. Dienstjubiläum der Revolte, wie ich das etwas salopp genannt habe. Und zu diesem 50. Dienstjubiläum habe ich jetzt ein Nachwort, ein neues Postskriptum für das Buch geschrieben und dabei festgestellt, dass doch in den letzten 10 Jahren die Forschung sehr vorangekommen ist. Also noch vor 10 Jahren habe ich geschrieben, das Thema ist überkommentiert und untererforscht. Mhm. Und das kann man heute so nicht mehr sagen.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Nunu Kalla war in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster, eine junge Journalistin aus Österreich, die den weiblichen Schönheitswahn untersucht hat, die sich selbst auf Shopping-Diät gesetzt hat und die auch darüber gesprochen hat, wie schwer es ist, für sich selbst ein gutes und ein stabiles Körpergefühl zu entwickeln.
Ich glaube, meine Mutter hat das mal gesagt, dass bei meinem Bruder und mir ist so der Stirnknochen ist definitiv stärker entwickelt als bei anderen Menschen vom in die Wand rennen. Ich bin stur, ich setze mir meine Ziele, ich erreiche die. Es waren aber bisher immer externe Ziele. So, ich schaffe das jetzt ein Jahr nicht shoppen zu gehen oder ich schaffe das jetzt, ich will jetzt diesen Job haben und ich arbeite jetzt dorthin und ich schaffe das. Beim Körperbild habe ich nach innen schauen müssen und da habe ich sehr intensiv nach innen schauen müssen und da liegen halt auch sehr viele Ängste begraben und sehr viele, das sind einfach genau die Schwachstellen, wo ich hinschauen musste.
Wobei es sicherlich viele Menschen gibt, die sagen, Mensch, Nunu, solche Gedanken müssen Sie sich gar nicht machen, oder?
Das Witzige ist, ich höre das jetzt momentan durch das Buch sehr, sehr oft, dass auch Freunde von mir sagen, so, was, du? Spinnst du? So groß, blond, ja. Auch ich. Also ich sage immer, ich passe so gerade noch in die Kleidergrößen rein, die du in jedem Laden kriegst, so nicht immer. Das heißt, ich bin jetzt sicher nicht einer, der man auf der Straße nachschaut und sagt, boah, ist die fett. Aber auch ich habe dieses Problem und auch Freundinnen von mir, die wahrscheinlich die Hälfte von mir sind, haben dieses Problem. Und da bin ich eben drauf gekommen. Das hat sehr, sehr wenig mit Dünnsein, Dicksein zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass uns allen eingeredet wird, dass wir nicht genug sind.
Und da sind Sie eben auf unterschiedliche gesellschaftliche Strukturen gestoßen, die wir einfach mal so nach und nach aufschlüsseln wollen. Ja. Was ist denn eine ganz große Struktur, die das eben auch vermittelt? Das betrifft ja nicht nur Frauen, sondern in Randbereichen Männer natürlich genauso.
Also ich bin sehr stark durch von der Konsumkritik gesteuert. Das begleitet mich beruflich und privat, ist für mich ein sehr großes Thema. Und das spielt auch da mit rein. Das gesamte Konsumthema, das betrifft uns wirklich alle. Weil wie verkauft man etwas am besten? Man redet einem Menschen den Makel ein und gibt ihm gleichzeitig die Lösung. Und das funktioniert natürlich wahnsinnig gut mit Körperthemen, weil da kann man halt relativ wenig so ändern. Und das fängt jetzt auch bei Männern schon an, da wird jetzt einfach eine neue Zielgruppe erschlossen.
Wie haben Sie das dann für sich aufgeschlüsselt und sich dann selbst auch klar gemacht, dass das letztendlich nur ein marktgemachtes Thema ist?
Ich muss mich immer informieren. Ich muss mich dann hineingraben. Ich glaube, ich habe dieses Jahr sicher 50 Sachbücher gelesen zu dem Thema, habe mich informiert noch und nöcher und wurde vor allem bei Naomi Wolf fündig. Die hat The Beauty Myth geschrieben. ich glaube, die Schönheitslüge heißt es auf Deutsch, die ganz klar diesen Zusammenhang aufdeckt zwischen Konsumkultur und niedrigem Selbstwert. Und dass ein niedriger Selbstwert die Basis ist für eine funktionierende Konsumkultur. Und das finde ich wirklich erschreckend. Also da geht's mir wirklich zu weit. Da habe ich dann nicht mehr die freie Entscheidung. Ich kaufe mir etwas, weil ich es mir wert bin. Ich hasse diesen Werbespruch.
Sondern eben gerade nicht,
sondern es wird mir eingeredet. Ich bin auch das jüngste Kind. Ich bin von Grund auf bockig. Da sage ich dann immer, nee, nicht mit mir.
96% aller Frauen weltweit haben etwas an sich auszusetzen. Nur 4% finden sich rundum schön. Das ist, vorausgesetzt die Zahlen stimmen, eine ziemlich deprimierende Erkenntnis, mit der sich die österreichische Journalistin Nunu Kalla nicht abfinden wollte. Deshalb verzichtete sie ein Jahr darauf, sich neue Klamotten zu kaufen. Eine Unternehmung mit einer sehr persönlichen Vorgeschichte.
Also ich hatte im Jahr vorher, vor dieser Shopping-Diät, hatte ich sehr viele Schicksalsschläge.
Und Zum Beispiel?
Zum Beispiel der Tod meiner Schwägerin. Und habe die nicht richtig verarbeitet, sondern habe mich total darauf fokussiert, meinen Alltag zu leben, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich jeden dritten Tag dann heulend in der Ecke gesessen bin und habe mich abgelenkt, habe mich belohnt durch Shoppen. Im Job war ich dann auch nicht mehr allzu glücklich. Das war wirklich ein Teufelskreis. Dann ist meine Mutter auch noch schwer krank geworden. Und es war einfach leichter, darüber nachzudenken, dieser Rock in meiner Hand, der da 10 Euro kostet, in einem Laden, wie passt der zu meinen roten Stiefeln zu Hause, als wie geht's meiner Mama bei der Chemo? Das war der einfachere Gedanke. Und da habe ich schon gemerkt, dadurch, dass der Kick vom Shoppen war schon dann irgendwann schon gar nicht mehr da, dass ich da was falsch mache. Also ich verarbeite da falsch. Und das war auch so ein Mitgrund für diesen Shopping-Stop, dieses Moment einmal, das ist der falsche Weg. Und es ist, was rausgekommen ist, hat mein Leben verändert.
Es klingt so, als hätten Sie auch durch diese Shopping-Diät einen anderen Umgang und anderen Weg zu sich selbst gefunden.
Definitiv, definitiv. Also zunächst mal habe ich einen anderen Umgang zur Konsumkultur oder mit Konsum gefunden. Ich war seit damals in keinem Fast-Fashion-Laden mehr, wie sie alle heißen, diese großen globalen Ketten. Und es ist mir Secondhand, Gebrauchtes, alte Teile weiterverwenden, ist mir in sehr vielen Bereichen sehr wichtig. Und vor allem die Frage, Nunu, brauchst du das wirklich? Und das ist eine Frage, die ich mir wirklich fast bei jedem Einkauf stelle. Jetzt nicht unbedingt beim Mittagessen, weil das brauche ich wirklich. Ja, ein Freund von mir hat mal gesagt, das war ein beobachtbarer Paradigmenwechsel bei mir und der hat sich weitergezogen. Und für mich ist diese Beschäftigung jetzt mit diesen Schönheitsidealen und dem Körperkult, für mich persönlich ist es eine ganz logische Weiterentwicklung von der Kleidung, die wir tragen, einen Schritt weiter nach innen.
Das heißt, Ihr Leben ist dahingehend auch in sehr vielen Bereichen sehr viel bewusster geworden.
Ja, würde ich schon sagen. Wobei, wie beantworte ich das jetzt? Es ist in vielen Bereichen auch wieder eine Selbstverständlichkeit geworden, anders zu konsumieren. Es ist für mich, wenn ich jetzt wieder nach Wien komme, in einer Woche mache ich wieder eine Tauschparty, weil wir alle Geschenke bekommen haben, auf die wir nicht unbedingt stehen. Die werden jetzt im Freundeskreis getauscht. Und das ist für mich inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Oder ich gehe eher in den Second-Hand-Laden, als dass ich in den H&M hineingehe. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz natürlicher Alltag.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1, Leute der Woche, jetzt mit Nicole Köster und mit Peter Sedlmayr. Sedlmayr ist Psychologe, er ist Professor am Psychologischen Institut der TU Chemnitz und er hat beruflich wie privat die Auswirkung von Meditation erforscht. Eine Selbstfindung, eine Selbsterfahrung, die im Übrigen voll im Trend liegt.
Also es hat angefangen in der psychologischen Forschung, ich meine diese Wirknachweise eher in der psychotherapeutischen Ecke. Da gab es sehr viele Publikationen und daraufhin gehend hat das Thema immer mehr an Interesse gewonnen. Und es gab einige charismatische Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Jon Kabat-Zinn, die das in den USA sehr verbreitet haben. Ich denke, viel liegt auch daran, dass Leute, die meditieren, die merken, dass es ihnen was bringt, es anderen weitersagen.
Können Sie das so in einer Essenz zusammenfassen? Wie wirkt Meditation?
Erstaunlicherweise ist die Wirkung von Meditation nicht so spezifisch, wie man das bei anderen Interventionen kennt, sondern da war ich selber verblüfft, herauszufinden, wir haben ja den Forschungsstand für Meditation bei Gesunden zusammengesammelt. Ich war überrascht herauszufinden, dass Meditation eigentlich bei allen Dimensionen wirkt, die man in eine positiv-negativ-Richtung bringen kann.
Heißt?
Ja, zum Beispiel Angst. Da ist die positiv-negativ-Wirkung klar. Oder Intelligenz oder alle möglichen Persönlichkeitseigenschaften, andere Emotionen, Konzentration. Im Grunde alles, was man in der Psychologie schon untersucht hat.
Wenn jemand sagt, ich möchte konzentrierter werden, ich möchte intelligenter werden, dann gibt es Möglichkeiten, spezielle Meditationsformen anzuwenden.
Ja, was wir noch machen, ist, wir prüfen auch Persönlichkeitseigenschaften ab, sodass, wenn das alles klappt, könnte man langfristig vielleicht gute Vorhersagen darüber machen, welche Art von Technik für welchen Menschen am besten funktioniert.
Wie haben Sie denn für sich das Passende gefunden?
Ich habe auch einiges ausprobiert. Also da bin ich nicht sehr systematisch vorgegangen, sondern habe meinem Gefühl vertraut.
Und Sie haben ein Forschungsfreisemester genommen und waren dann dort in einem Kloster in Thailand und haben eine ganz besondere Meditationserfahrung gemacht, nämlich welche?
Ja, ich habe da ein Retreat gemacht, das über einen Monat hinweg ging. Die letzten 3 Tage, da hieß es, man solle nicht mehr schlafen. Das wusste ich vorher nicht. Aber die Lehrer, die haben uns gewissermaßen motiviert, immer weniger zu schlafen. Und dann vielleicht 4 Stunden, dann 3 Stunden und dann eben die letzten 3 Tage kein Schlaf. Und das Erstaunliche war, das ging auch.
Wenn man da permanent sitzt, es muss ja auch unfassbar wehtun in den Körper.
Das war gut geregelt, denke ich. Durch diese Gehmeditation hat sich das so kompensiert. Also wir haben dann schon immer 1 Stunde gesessen und sind 1 Stunde gegangen, aber das hält sich in Grenzen. Und in Asien sind die Lehrer auch nicht so streng. Also wenn es da mal wehtut, kann man auch ohne weiteres seine Sitzposition ändern.
Wie man sich selbst findet, darum ging es in dieser Woche in der SWR1-Leute-Sendung von Nicole Köster mit Professor Peter Sedlmayr. Sedlmayr ist Psychologe mit dem Spezialgebiet Meditation. Eine Form der Selbstfindung, die in den späten 60er Jahren über die Musik auch in Europa angekommen ist.
Ja, man könnte sagen, die Beatles, die haben schon beigetragen zur Verbreitung von Meditation im Westen, weil sie ja bei dem Maharishi Mahesh Yogi waren. Wahrscheinlich durch ihre Vermittlung ist er ziemlich bekannt geworden, vor allem in den USA. Und einige Anhänger des Maharishi, die sind dann mal zur Harvard Medical School und wollten die Wirkung von Meditation untersuchen lassen. Das war in den 70er Jahren. Und einer von den Forschern dort, Herbert Benson, der nachher bekannt geworden ist, auch in der Meditationsforschung, der wollte erst nicht so richtig das untersuchen, weil er gedacht hat, wenn da was Unangenehmes rauskommt, dann wird das verschwiegen. Also hat er den Maharishi gefragt, ob das alles dann auch publiziert wird, egal was rauskommt. Der hat gesagt, ja. Und man könnte sagen, das war der Beginn der wissenschaftlichen Meditationsforschung.
Und wenn wir jetzt kurz bei Paul McCartney bleiben, der sagt, es habe ihm wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Was kann die Meditation dahingehend leisten?
Ja, man könnte sagen, dass Meditation hilft dabei, mit unangenehmen Gefühlen besser umzugehen. Also auch mit Depressionen oder Ängsten. Da gibt es viel Hinweise, dass das so ist.
Komiker Olli Dittrich schwört seit 30 Jahren auf Meditation. Nicole Kidman meditiert wohl mit einer App. Lady Gaga schwört drauf. Es gibt viele, die vielleicht auch Vorreiter sind dahingehend. Haben Sie so einen Trend in der Meditation ausmachen können? Weil es scheint ja in der Mitte der Gesellschaft langsam angekommen.
Ja, ich sehe nur, dass es in immer mehr Zeitschriften ein Thema ist. Dass es auch in den Medien immer mehr ein Thema ist. Und ich denke, dass das nichts Gesteuertes ist, sondern dass, wenn so viele Informationen zusammenkommen, beim Fernsehen oder beim Lesen der Tageszeitung oder beim Lesen von Illustrierten, immer wieder auf das Thema gestoßen wird, dann kann es sein, dass irgendwann eine Schwelle überschritten wird und die Leute dann aktiv suchen, nach einer Möglichkeit, meditieren zu lernen. Und wenn ihnen dann was hilft, dann erzählen sie es weiter.
Kann denn tatsächlich jeder meditieren?
Ja, ohne es wirklich zu wissen, würde ich mal vermuten, ja. Ich denke, die Motivation, die ist sehr unterschiedlich. Ich würde auch vermuten, dass Leute mit einer konservativen Einstellung, dass die vielleicht eher noch einen Schub brauchen, einen Schubs, um anzufangen zu meditieren. Aber es gibt so viele Arten von Meditationstechniken, da müsste für jeden eigentlich was dabei sein.
Wenn Sie sagen, die Konservativen brauchen eher einen Schubs, welche Skepsis steckt dahinter?
Ja, manchmal denke ich, ist es hier diese Richtlinien, die man in einer traditionellen Erziehung mitbekommt. Konservativ, christlich, konservativ, Islam oder alle konservativen Richtungen. Da ist es schwierig, überzuwechseln in eine Technik, die begleitet wird von einer anderen Tradition. Ich denke, das ist auch ein Grund, weswegen der Jon Kabat-Zinn so erfolgreich war, weil er versucht hat, Achtsamkeit loszulösen von jeder Tradition. Was aber nicht ganz gelungen ist, denke ich.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Sie kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Kaiserslautern und hat längst die große, weite Welt für sich entdeckt. Ulla Lohmann ist Fotografin und Dokumentarfilmerin. Zusammen mit ihrem Mann reist sie regelmäßig nach Vanuatu. Das ist ein kleiner Inselstaat im Südpazifik, in dem die Menschen vollkommen anders leben als wir hier in Europa.
Sie leben sehr, sehr einfach, sehr naturbezogen, weil sie die Zeichen der Natur deuten müssen, um sich vor den Naturkatastrophen zu schützen.
Wovon leben die?
Sie leben von ihrem eigenen Land. Also die Erde ist dort sehr fruchtbar, weil es vulkanischen Ursprungs ist. Das heißt, man muss einfach nur ein Stückchen Süßkartoffel in den Boden stecken, dann wächst es schon wieder. Also es gibt dort so Wurzelfrüchte wie Taro, Yams, Maniok. Das schmeckt irgendwie alles gleich, so wie als würde man Zeitungspapier essen. Also eigentlich ziemlich langweilig. Aber man hat dann ein paar Schweinchen noch dazu, ein paar Hühner und das war's.
Leben die in Familienverbänden?
Sie leben in Familienverbänden in kleinen Dörfern. Aha. Und was ganz, ganz interessant ist, fast jedes Dorf hat seine eigene Sprache. Pro 3000 Einwohner gibt es eine einzige Sprache. Das ist das Land mit der höchsten Sprachendichte der Welt.
Können Sie sich verständigen?
Ja, ich spreche die Landessprache, das ist das Bishlama und ein paar von den einheimischen Sprachen so im Grundsatz.
Bishlama? Mhm. Was könnten, also
Juharemi, Misawa Toktok, Sampla Bishlama.
Ich meine, Sie können mir alles erzählen. Was heißt das oder was kann das heißen?
Das heißt schon. Ich habe gefragt, ob Sie verstehen, wenn ich Bishlama rede.
Wie lange haben Sie gebraucht, diese Sprache zu lernen?
Das geht relativ schnell, weil die Menschen dort können eigentlich nicht wirklich viel anderes. Das heißt, ich musste die Sprache lernen, wenn ich mich mit den Menschen verständigen wollte.
Das war Ihre Form der Kontaktaufnahme dann auch?
Ganz genau. Und also ich bin eine Frau und dann geht es natürlich dort in der traditionellen Gesellschaft am besten, wenn man als Frau den Kontakt zu den Frauen sucht, weil gerade mir fiel es unheimlich schwer, auch bei den Männern akzeptiert zu werden, weil die konnten mit mir gar nicht so wirklich was anfangen. Ich war eine eigenständige Frau, die ihren eigenen Kopf hatte, das kannten die gar nicht so wirklich.
Wenn man da jetzt nun vollkommen, unbedarft auf solche Leute zugeht, geht man da auch ein gewisses Risiko ein?
Nee, nicht wirklich. Also ich war damals 19, als ich zum ersten Mal in dem Land war und habe mir einfach die Zeit genommen. Ich bin dann hin und habe mich einfach hingesetzt und habe einfach den Leuten irgendwie verständlich gemacht, dass ich mich für sie interessiere. Und diese Offenheit und Ehrlichkeit, sag ich mal, das hat mich immer weitergebracht. Nämlich die Menschen dort, die kennen nicht unsere äußeren Werte. Das heißt, wenn man jetzt sich bei uns schick anzieht, Kostümchen und so, dann ist man wie in Anführungszeichen mit einem schicken Auto sowieso. Dort zählt das alles gar nicht. Die gucken direkt durch, direkt ins Herz. Und wenn man da nicht offen und aufrichtig ist, dann bringt einem da gar nichts weiter.
Sind da inzwischen Freundschaften entstanden?
Ja, ganz, ganz enge Freundschaften über die Jahre. Ich war fast jedes Jahr mindestens einmal dort. Es gibt mehrere Kinder, die nach mir benannt sind. Die älteste kleine Ulla ist jetzt schon 9 und die jüngste ist jetzt 2.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Vorgestern war Ulla Lohmann bei uns, Fotografin, Dokumentarfilmerin, eine Frau, die sich intensiv mit Vulkanen und Vulkanismus beschäftigt. An ihren allerersten Vulkan im Südpazifik gelegen, erinnert sie sich so.
Das ist der Vulkan Bembo auf der Insel Ambrim. Da stand ich mit 19 Jahren das erste Mal oben. Und zwar hatte ich bei einem Jugendforsch-Bundessieg genug Geld gewonnen, um mir eine Weltreise zu genehmigen. Und im Rahmen dieser Weltreise wollte ich einen aktiven Vulkan sehen, weil seitdem ich 8 war, habe ich davon geträumt.
Was heißt aktiv bei diesem speziellen Vulkan? Was
der Vulkan?
Tut der?
Der Vulkan hat im Krater drin einen Lavasee, der quasi brodelt und blubbert und auf 80 Metern Durchmesser quasi so eine Art Mini-Hölle ist.
Aha. Ziemlich heiß vermutlich?
1200 Grad ist ja schon ziemlich heiß.
Relativ giftig vermutlich?
Genau, das sind giftige Gase, die da aufsteigen. Und das ist tatsächlich der größte Produzent weltweit von vulkanischen Gasen.
Und da sind Sie runtergestiegen, freiwillig?
600 Meter tief in den Krater rein.
Und warum?
Genau. Aus Neugierde, aber auch um wissenschaftliche Messungen dort unten zu sammeln, die man dort nur messen kann, weil durch aufsteigende Gase natürlich die Messergebnisse, wenn man sie von oben messen würde, anders ausschauen.
Wie gefährlich war der Trip?
Es geht so. Also ich finde es gefährlicher, nachts alleine U-Bahn zu fahren.
Aha, okay, muss ich mal drüber nachdenken. Auf der anderen Seite werden Sie sich ja vermutlich geschützt haben, weil wenn die Temperaturen so extrem sind, muss man ja, weiß ich, eine entsprechende Schutzkleidung tragen. Und wenn die Gase so giftig sind, muss man ja auch irgendwie das eigene Atemsystem schützen.
Genau, also ich stand mit 19 oben am Vulkankrater, habe da runtergeschaut und habe gesagt, ich möchte mal irgendwann ganz runter. Aber ich habe gemerkt, dass ich außer diesem Traum sonst nichts kann. Also ich kann träumen, aber ich kann nichts. Man braucht nämlich alpine Kenntnisse, man braucht Kenntnisse über den Vulkan und man braucht auch Kenntnisse, wie man sich richtig schützt. Es hat dann ganz, ganz viele Jahre gedauert, bis die Bedingungen so gut waren, bis ich genug über Vulkane wusste und bis ich mich auch mit dem Klettern und mit diesem ganzen Seiltechnikzeug so auskannte und bis ich auch meinen Mann gefunden hatte, der mit mir da runtergeht.
Mit dem Sie auch im Regelfall auf Expeditionstour gehen, um nochmal auf diesen Vulkan zu kommen in Vanuatu. Den haben Sie jetzt vor ein paar Wochen gerade wieder gesehen. Warum?
Wir haben für Checker Tobi einen Kinofilm gemacht, um Kindern zu erklären, woher das Leben auf der Erde kommt. Nämlich durch Vulkane wurde auch Wasser an die Erdoberfläche befördert. Ganz, ganz, ganz viele Jahre früher. Und so kam auch das Leben auf die Erde.
Das ist gesichert? Wissenschaftlich gesichert?
Es ist eine der Theorien. Die andere besagt, dass über Asteroiden, über große Himmelskörper Wasser auf die Erde kam. Wahrscheinlich ist so eine Mischung aus beidem die Wahrheit.
Eins gehört. SWR 1.